HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karet Fuhrmann. Guten Tag.
Jedes Schuljahr ist irgendwo ein Neustart. Erstklässlerinnen und Erstklässler. Das ist natürlich der ganz große Schritt, wenn man vom Kindergarten in die Schule kommt.
Heute geht es los. Ab heute bin ich groß. Mein erster Schultag.
Ich freue mich auf die Schule, weil ich da neue Freunde kennenlerne und weil ich da schreiben kann. Ich freue mich darauf, andere Wörter kennenzulernen.
Heute geht es los, ab heute bin ich groß.
Diese Regierung ist seit 6 Jahren dran. Man hat immer wieder versäumt, rechtzeitig die Kapazitäten zu erhöhen.
Es sind zu wenig Grundschullehrkräfte ausgebildet worden. Planerisch wäre wichtig, dass man jährlich aktualisierte Prognosen der Schülerzahlentwicklung und auch des Lehrkräftebedarfs vorlegt.
Heute geht es los.
Ich freue mich auf den Unterricht und auf die Pausen, mit meinen Freunden zu spielen.
Mein erster Schultag.
Also es ist wirklich so, dass es viele Schulen gibt, die auch ihre Stellen überhaupt nicht mehr besetzen können.
Von früher haben die Leute bei uns angerufen nach dem Motto, habt ihr nicht ein Angebot? Heute müssen wir die Leute anrufen nach dem Motto, wir hätten da was und wollen sie nicht, ne, bevor jemand anders anruft.
Heute geht es los.
Die Schule ist schwer und langweilig.
Schule ist etwas unglaublich Spannendes. Habt Freude, habt Spaß am Lernen. Das sind 4 schöne Jahre, die vor euch liegen in der Grundschule. Und das würde ich euch gerne mitgeben.
Mein erster Schultag.
Am meisten freue ich mich darauf, in der Schule meine Schultüte auszupacken.
Mein erster Schultag, mein erster Schultag, wow!
Heute Morgen konnte man sie auf den Straßen sehen, hordenfreudig strahlender Kinder mit Schultüte in der Hand und Oma und Opa im Schlepptau. Mehrere hunderttausend Sechsjährige stehen dieser Tage erstmals vor dem Schultor, in Hessen allein 55.000. Die großen Ferien sind vorbei und das noch größere Einschulungsereignis lässt die Kinderherzen heftig pochen. Kaum weniger pochen die Elternherzen, nicht nur vor Freude über den ersten Schulabschnitt im Leben des Nachwuchses. Auch oft vor Sorge, was die Kinder in den kommenden 4 Jahren erwartet. Vielerorts fehlt es an Lehrern, Lücken werden bestenfalls mit Quereinsteigern gefüllt. Auch Schulleiterstellen bleiben vakant. Bis 2025 werden nach Berechnungen der Kultusminister in Deutschland 15.000 Stellen für Grundschullehrer frei. Wo sind die Nachfolger? In Hessen spricht der Kultusminister von einer guten Versorgung. Zahlen, die das belegen würden und die Gewerkschaften und Opposition einfordern, gibt es nicht. Die Schulleiter sehen die Situation kritischer und bemühen sich um kreative Lösungen. Denn längst haben sie mehr als den früher üblichen Schulbetrieb zu managen. Essens- und Ganztagsangebote werden zur Regel, Vorlaufkurse und Sprachförderung ebenso. Ihre Schultüte ist auch wohl gefüllt mit Aufgaben und Anforderungen. In der Grundschule wird der Grundstein für eine gute Schullaufbahn gelegt, für gute Bildungsabschlüsse und erfolgreiche Bildungsbiografien, die nicht nur vom Elternhaus abhängig sein sollten. Wie kann das in einer Schule mit Mangelverwaltung gelingen, fragen wir heute unter dem Titel Schulstart in Hessen, was nicht in die Tüte kommt. Zuerst schauen wir aber, was die Kleinen denn wirklich mit ihrer Schultüte und in der Schule heute erlebt haben.
Vor dem Eingang der Grundschule bilden die älteren Mitschüler ein Spalier. Sie klatschen zum Einzug und ermuntern damit die Erstis, wie die Neuen hier heißen. Das gehört zum Ritual der Einschulung, lächelt Schulleiterin Anke Thies-Russ.
Sie sollen einfach merken, dass sie willkommen sind, dass sich die ganze Schule auf sie freut, dass sie nicht so einen privaten Einstich haben, sondern einen öffentlichen.
Die Aula, die zugleich Turnhalle ist, platzt aus allen Nähten. Es dauert eine Weile, bis sich das Gewusel aus Kindern, Eltern und Großeltern sortiert hat und der Schulchor sein Begrüßungslied anstimmt. Stimmen kann.
Heute feiern wir ein Fest, das ihr nie vergesst.
Da sitzen sie auf Turnbänken und wirken so unfassbar klein. Teils schüchtern, teils freudig wagen sie erste Blicke, kichern mit dem Sitznachbarn. Ein Mädchen will sich nicht vom Arm des Vaters lösen, ein Junge verkriecht sich hinter einer Säule.
Sehr aufgeregt, weil ich in die Schule komme.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich endlich mal an die Schule komme. Dass ich lesen und schreiben lernen kann.
Schulleiterin Anke Thies-Russ liest eine Mutmachgeschichte vor, denn gleich ist es soweit. Dann ruft sie die 65 Erstklässler einzeln namentlich auf.
Amelie ist auch da. Guck mal.
Es heißt hier nicht Klasse 1a oder b, sondern Flexi A oder b, weil die Kinder jahrgangsübergreifend lernen. Die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 drücken gemeinsam in sogenannten Flexi-Klassen die Schulbank. Jeder lernt in seinem Tempo, erzählt Klassenlehrerin Alexandra Bach.
Wir können ganz individualisiert Unterricht machen und die Kinder lernen gegenseitig.
Auch in der Kleinstadt Geisenheim im Rheingau gibt es Schüler aus vielen Nationen. 60% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Schulleiterin Anke Thies-Russ findet den Begriff allerdings nicht sonderlich passend. Für sie sind es Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, die sich durch Vorlaufkurse schon im Kindergarten zu selbstbewussten Lernern entwickeln.
Also ich sage immer, in Geisenheim ist die bundesrepublikanische Wirklichkeit abgebildet. Wir haben den ganzen Fächer von Nationalitäten, von Bildungsschichten hier und genauso bunt sind auch die Klassen und das ist in der Zusammensetzung trotzdem noch gut und anregend.
Clara greift nach der Hand von Alexandra. In der Flexi-Klasse hat jeder Ersti einen Mitschüler an der Seite, der sich schon auskennt als Pate oder Patin.
Ein paar Sachen den Erstklässlern zeigen, wo die Toilette ist, wenn die es nicht wissen und wo der Turnraum ist, wenn wir turnen.
Und dann verschwinden die Neuen mit ihren Paten zur ersten Schulstunde in ihre Klasse. Zurück bleiben Eltern und Großeltern, die mindestens so aufgeregt sind wie die Kinder selbst und jetzt bei Kaffee und Kuchen ein wenig durchschnaufen.
Ich habe letztes Jahr Kind eingeschult, dieses Jahr das andere Kind und das ist einfach was Schönes, das macht Spaß. Die sind auch hier in der Schule gut aufgehoben, das wissen wir und deswegen sind wir da ganz entspannt.
Für sie als Mutter wäre eine Privatschule keine Option, sagt sie.
Ich hätte tatsächlich auch Probleme damit, so eine vorselektierte Schülerinnen- und Schülerauswahl schon zu haben.
Und da kommen sie wieder angestürmt, stolz und erleichtert. Die erste Schulstunde ist rum, der Platz im Klassenzimmer erobert. Paul freut sich auf Mathe, Emily will schreiben lernen. Für Miro steht fest, das Beste an der Schule ist die Pause.
Dass wir endlich mal kurz spielen können.
Birgitta Söhling über den Schulstart in Geisenheim. Diese Kinder kommen in die Grundschule. Jeder versteht diesen Satz, denn in unserem Bewusstsein ist sie fest verankert. Was denn sonst? Grundschule, klar. Tatsächlich feiert die Grundschule gerade erst ihren 100. Geburtstag. Die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition wollten mit einer Reform des Schulsystems entscheidende Impulse für die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft setzen. Jede und jeder müsse die gleichen Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten. Und so wurde die Grundschule in der Weimarer Verfassung verankert, die am 11.8.1919 unterzeichnet wurde. Professor Hans Brügelmann, Bildungsforscher und Buchautor, Schule verstehen und gestalten heißt das Buch. Guten Tag.
Ich grüße Sie, Frau Fuhrmann.
Die Idee klingt zutiefst demokratisch. Welche Grundsätze standen denn damals im Vordergrund?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland ein Ständestaat, von einem Kaiser regiert und mit dem Ende des Krieges, des Ersten Weltkrieges und mit der Revolution und der Gründung der Weimarer Republik entstand die Idee, dass Kinder völlig unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die gleichen Bildungschancen haben sollten. Und das war damals ein wirkliches Ereignis, denn vorher sind die Kinder der Oberschicht in andere Schulen gegangen, haben nur 3 Jahre vor dem Gymnasium dort sozusagen im Kreise der Gleichen gelernt, während die normalen Kinder in die Volksschule gingen und ihre Chancen, auf eine weiterführende Schule zu kommen, sehr gering waren.
Dann kam also die Grundschule mit diesem Anspruch gemeinsamer Unterricht aller sozialer Schichten. Wurde sie denn dann auch gleich flächendeckend eingerichtet?
Ja, sie wurde flächendeckend eingerichtet, aber es gab Ausnahmen, auf die man zurückgreifen konnte, sodass eine Zeit lang doch immer noch Kinder auch privat unterrichtet wurden. Manchmal wurde auch mit Krankheitsgründen argumentiert. Aber die Grundschule hat sich während der 1920er Jahre sehr schnell eine Reputation erworben, dass sie erfolgreich ist, sowohl was die soziale Integration betrifft, als auch was die Leistungsförderung betrifft.
Es gab ja noch andere Trennungsmöglichkeiten. Die Religionen spielten eine Rolle, die Geschlechter, ja. Nicht nur das soziale Milieu. Konnte das denn wirklich nivelliert werden, so auf Anhieb?
Nein, das brauchte Zeit. Sie müssen daran denken, dass zwischendurch auch noch das Dritte Reich kam mit seinen ideologischen Anforderungen oder Veränderungen der Schule. Ich bin ja nun mit über 70 Jahren einer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die Grundschule gekommen ist, die damals noch Volksschule hieß. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich in einer jungen Klasse einer evangelischen Volksschule war, was zeigt, dass es diese doppelte Trennung noch nach dem Zweiten Weltkrieg gab, also mit Absurditäten etwa, dass es getrennte Toiletten auch gab für evangelische oder katholische Kinder. Und das brauchte bis in die 1960er Jahre, um diese Kluft zumindest erstmal organisatorisch zu überwinden. Denn was man auch sehen muss, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr bewegte Zeit, in der allein die Flüchtlingsströme aus dem Osten, meistens protestantische Familien, in den Westen, etwa nach Bayern oder auch ins Rheinland, katholisch kamen, wo sie nicht nur lästig waren, weil sie Wohnraum wegnahmen, sondern sie sprachen andere Dialekte und sie hatten eine andere Religion. Und man muss sich das vergegenwärtigen, das waren damals Spannungen, die zum Teil noch härter waren, als sie heutzutage zwischen den, ich nenne sie mal, eingeborenen Deutschen und den Migrantinnen und Migranten sind, die mit einer anderen Religion wie etwa dem Islam nach Deutschland kommen.
Also das konnte dann auch die Grundschule alleine nicht richten. Wie war das denn dann in den 70er Jahren? Da, Stichwort Integration, waren die Gastarbeiterkinder in der Schule? War dann weniger Ausgrenzung, weniger Problem mit anderen Sprachen oder anderen Kulturen?
Naja, es war insofern schwierig, als ja die Politik damals davon ausgegangen ist, dass die sogenannten Gastarbeiter nach einigen Jahren wieder zurückgehen in ihre Heimatländer. Und das hatte zur Folge, dass man die Kinder dieser Familien auch in getrennten Klassen unterrichtet hat und es einige Zeit brauchte, bis sie in die Grundschule mit den anderen gemeinsam kamen, um dort dann ja nicht nur das Fachliche zu lernen, sondern durch das Zusammensein mit den Kindern, die Deutsch als Muttersprache hatten, auch die Sprache lernen konnten. Denn das wissen wir auch, man lernt Sprache nicht dadurch, dass über sie unterrichtet wird, sondern indem sie tagtäglich praktiziert wird. Und deshalb war das ein ganz wichtiger Schritt dann in den 1970er, 80er Jahren, dass alle Kinder unabhängig von ihrer nationalen Herkunft oder ihrer kulturellen Herkunft auch gemeinsam unterrichtet wurden.
Gemeinsamer Unterricht hieß dann ab den 80er Jahren auch Inklusion, also Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Das ist auch seit 2009 rechtlich verankert. Aber man merkt, wenn man die Geschichte der Grundschule sich so anschaut, dann ist das eine Geschichte einer demokratischen Idee, aber auch einer Idee, die immer wieder an ihre Grenzen stößt offensichtlich, weil es wurde immer wieder doch sortiert. Würden Sie trotzdem sagen, die Idee und das überhaupt einzurichten, ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell?
Naja, wenn man sich anguckt, wie andere gesellschaftliche Reformen, ich erinnere nur mal an die Gleichberechtigung der Frauen, wie mühsam das ist, das in der Gesellschaft durchzusetzen, dann muss man sagen, ja, die Grundschule ist eine Erfolgsgeschichte, aber sie ist eine, die immer wieder gefährdet ist. Und wir sehen das etwa heutzutage, dass es rechtlich ganz klar ist, Kinder aller sozialer Schichten kommen gemeinsam in die Grundschule. Aber faktisch hat sich in den Stadtteilen das so auseinanderentwickelt, dass durch die Zusammensetzung dieser Stadtteile dann doch in den Schulen auch wieder vergleichsweise homogene Gruppen entstehen. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich eine neue Art der Trennung haben.
Das heißt, die Grundschule allein kann es dann auch nicht richten. Das werden wir später nochmal vertiefen. Ganz herzlichen Dank, Professor Hans Brügelmann, Bildungsforscher und Buchautor. Schule verstehen und gestalten heißt das Buch. Vielen Dank. Schulstart in Hessen, was nicht in die Tüte kommt, HR2, der Tag.
Heute fängt für mich die Schule an, hurra! Hab ich ein Glück, haha! Damit ich etwas lernen kann, fang ich die Schule gerne an. Hab ich ein Glück, haha! Mein Hirn ist eine große Lücke, hurra! Hab ich ein Glück, ja! Die Zuckertüte, Stift, Papier, sogar einen Ranzen hab ich hier. Hab ich ein Glück, haha! So, dann wollen wir doch mal schauen, was da in meiner Zuckertüte ist. Kandierte Büroklammern, lecker. Den Kopf, den füllen wir jetzt ab. Mit Klugheit, aber nicht zu knapp. Lateritur und Psychologie. Hab ich ein Glück, hihi. Heute fängt für mich die Schule an, hurra! Hab ich ein Glück, haha! Damit ich etwas lernen kann, fang ich die Schule gerne an. Hab ich ein Glück, haha! bald fängt die Schule an. Hurra! Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück. Ja.
Auch Ritter Ross, der aus Schrott hergestellte Blechritter aus der gleichnamigen Kinderbuchreihe, hat seinen ersten Schultag. Noch ist er guter Dinge. Noch weiß er nichts von dem, was ihm in der Schule vielleicht noch alles erwartet. Aber welche Missstände gibt es denn wirklich? Wie groß ist der Mangel, der beklagt wird? Thomas Korte hat sich an einigen Schulen umgehört und berichtet, wie sich die Situation auf den ersten und auf den zweiten Blick darstellt.
Schon vor den Sommerferien sind wir komplett ausgestattet worden mit Lehrern. Das hat alles, toi toi toi, muss ich wirklich sagen, in guter Zusammenarbeit mit dem Schulamt geklappt.
Die erste Woche scheint für Jörg Thiele, den Schulleiter der Humboldt-Schule Korbach, perfekt geregelt. Und damit auch der Start der 370 Schülerinnen und Schüler in der Grundschule mit Förderstufe, Klasse 5-6. Aber
Musik ist bei uns ein Mangelfach, Englisch, wo man immer gucken muss, dass man entsprechend Leute dafür bekommt. Und grundsätzlich ist die Problematik hier an der Humboldt-Schule die, dass wir ja eine Grundschule mit Förderstufe sind. Ich aber schwierig an Sekundarstufenlehrer komme, weil hier eben nur die 5. und 6. Klasse ist.
Ortswechsel, Waldeck-Sachsenhausen am Edersee. Eine Mittelpunktschule mit verbundener Grundschule. Das sei ein großer Vorteil, so Konrektorin Brigitte Tritsch.
Letztendlich haben wir uns gerettet und wir uns Stunden aus der Sek 1 nehmen konnte und ich mir auch die Lehrer ausgesucht habe, die ich da kenne.
Dennoch fehlt für die 130 Kinder eine Lehrkraft für den Ganztagsbereich. Dafür stehen nur 4 Stunden aus dem Stellenplan zur Verfügung. Das mehr muss aus dem schuleigenen Budget dazugekauft werden.
Wen kriegt man da? Und es ist auch im ländlichen Bereich nicht so einfach. Ich habe sehr nette Frauen, sehr nette Männer, die uns helfen. Aber letztendlich, wenn wir auf ein Bildungsangebot hinaus wollen, muss man da natürlich was tun.
Nett, engagiert, aber eben nicht ausgebildet, so die Feststellung der Konrektorin. Und es kommt erschwerend hinzu.
Das sind alles Leute, die nur kurz kommen. Die Kontinuität ist halt nicht so. Und es ist schwieriger, Leute hierher zu kriegen.
Auch wenn zu Beginn vieles zunächst zu laufen scheint. Die Probleme beginnen, wenn aus welchem Grund auch immer eine Lehrkraft ausfällt, ersetzt werden muss. Dann bekommt auch Jörg Thiele an der Korbacher Humboldt-Schule Sorgenfalten.
Gerade wenn ich mir 4. Klasse oder so vorstelle, da geht es um die Weiterführung in den Schulen und da fällt mir ein Englisch- oder ein Mathelehrer längerfristig aus, Deutsch genauso, dann gibt es Probleme, da adäquaten Ersatz zu bekommen.
Ein weiteres Problemfeld: Inklusion. Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung. Im bestehenden Schulsystem eher schwierig.
Ich denke, dass da auch von der Politik mehr Ressourcen reingegeben werden müssen. Manpower, die Förderzentren bemühen sich zwar, die Stunden entsprechend zu verteilen, aber das sind im Grunde genommen zu wenig.
Ein Manko für kleine Grundschulen zudem die sogenannte Teilungsgrenze. Erst ab 26 Kinder können 2 Klassen gebildet werden. Da werde nicht geschaut, mit welchen Problemen Kinder eingeschult werden, sprachliche Schwächen, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter.
Man kann einfach nicht sagen, wir teilen einfach eine Klasse anders. Im nächsten Jahr habe ich vielleicht 26 Kinder, die alle toll laufen, die kann ich locker in eine Klasse tun. Also diese Flexibilität, die gibt Wiesbaden überhaupt nicht her und da hat das Schulamt auch keine Chance. Sie kriegen ja auch nur die Zuweisung.
Nachholbedarf oft auch im baulichen Bereich der Grundschulen. Sie platzen oft aus allen Nähten und sind in Sachen Digitalisierung ziemlich unterversorgt.
Thomas Korte über die Lage an den hessischen Grundschulen. Es läuft, aber es rumpelt auch. Heute geht es für die rund 55.000 hessischen Erstklässler richtig los. Mario Michel ist Schulleiter der Grundschule Kirchhain. Guten Tag, Herr Michel.
Hallo, Frau Fuhrmann.
Ist bei Ihnen die Situation auch ähnlich? Es reicht, aber knapp?
Zum Glück habe ich letzte Woche Donnerstag noch das letzte Personal unter Dach und Fach gekriegt und die Person konnte am Montag den Vertrag unterschreiben, sodass ich alle Stellen im Moment besetzt habe.
Und zwar besetzt mit Lehrern?
Nicht nur, ich habe dabei Studenten, ich habe zurückgegriffen auf Sozialpädagogen und Erzieherinnen. Ich denke auch, dass das genau das Problem ist. Die Stellen sind zwar irgendwie alle besetzt, aber man muss halt die Frage der Qualität fragen.
Dann frage ich die mal, was bedeutet das für die Qualität, wenn Sie eben jetzt in dem Fall dann 4 Kollegen durch nicht direkt fachfremdes, aber eben nicht für diesen Job ausgebildetes Personal ersetzen müssen. Dann haben Sie jemanden, der da aufpasst, der wahrscheinlich auch guten Willens ist. Aber was bedeutet das, wenn es auf die Qualität geht? Was geht verloren? Was bleibt auf der Strecke?
Also zum einen bedeutet es grundsätzlich für den Rest des Kollegiums intensive Zusammenarbeit mit den Personen, sei es in Teams, einfach, dass gemeinsam geplant wird, Unterricht gemeinsam vorbereitet wird. Zum einen können dadurch die betreffenden Personen ein bisschen tiefer in die Materie reinschauen und auf der anderen Seite habe ich ein bisschen als Schulleiter die Gewissheit, dass eine ausgebildete und qualifizierte Lehrkraft ein bisschen auf die betreffenden Personen aufpasst. Mhm. Ansonsten muss ich natürlich als Schulleiter gewährleisten, dass eigentlich kein Niveau sinkt oder kein Abfall der Qualität vorkommt. Es ist nicht immer leicht, aber ich denke, mit einem gesamten Kollegium, das dahinter steht, ist das möglich, aber auch nur zeitlich begrenzt.
Und die Zeit wird dann einfach knapper, wenn die Situation so ist, wie sie ist. Der diesjährige Schulstart wird ja bundesweit begleitet von einer Diskussion über Schüler mit sehr schlechten Deutschkenntnissen, die laut CDU-Politiker Linnemann auf der Grundschule noch nichts zu suchen hätten. Was passiert denn an Ihrer Schule mit Schülern oder Schülerinnen, die mit großer Schultüte und großen Erwartungen vor Ihnen stehen, aber die Willkommensworte des Direktors nicht verstehen?
Also wir gehen im Prinzip schon den Schritt vorher und zwar in der Kooperation mit unseren Kitas. Das bedeutet, wir haben Lehrkräfte, die in die Kitas gehen und dort Sprachstandserhebungen durchführen, um aufgrund der Ergebnisse dann sogenannte Vorlaufkurse bei uns an der Schule installieren zu können. Man sieht da deutlich einen Trend. Also wir haben vor 3 Jahren circa 7 Kinder mit 8 Stunden gehabt. Danach in dem Folgejahr waren es 14 Stunden mit ca. 15 Kindern und dieses Jahr sind es insgesamt 32 Stunden mit 36 Kindern. Bei einer Einschulungsquote von ca. 80 bis 90 Kindern sprechen wir also zwischen 40% und 50% Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten. Mhm. Der erste Baustein ist eben dann die Sprachförderung über den Vorlaufkurs bei uns in dem Jahr, bevor die Kinder kommen. Und die nächste oder die Förderung geht dann weiter in unseren Klassen. Wir haben sogenannte Deutsch- und PC-Klassen, ein spezielles Sprachförderprogramm, in denen dann Klassen doppelt gesteckt sind und speziell auf die Sprachförderung geachtet wird.
Also diese Sprachstandserhebung guckt einfach schon bei 4- oder 4,5-Jährigen, wie steht's mit dem Deutsch. Dann gibt es Vorlaufkurse in Hessen, dann in Ihrer Schule begleitend zu der Kita. Die sind freiwillig. Wenn man jetzt sieht, das ist eine sehr große Zahl, die Sie da gerade genannt haben, fast die Hälfte der Schüler haben mit Deutsch Probleme und Deutsch ist nun mal die Voraussetzung, um dann auch weiter andere Dinge zu lernen. Sollten diese Vorlaufkurse dann vielleicht verpflichtend werden?
Also ich persönlich würde das zum momentanen Zeitpunkt absolut begrüßen. Ich glaube, dass dann auch die Schule nochmal eine ganz andere Handhabe hat. Im Moment ist das so, wenn die Eltern nicht mit einverstanden sind, dann müssen die Kinder nicht dran teilnehmen. Ich glaube auch, dass wenn das zu einer verpflichtenden Sache werden würde, dass dann sogenannte Transportkosten, also wie kommen die Kinder von der Kita in die Schule und wieder zurück, auch mit dem Schulträger abgeklärt werden müsste. Ich glaube einfach, dass es im Interesse vieler Kinder wäre, wenn wir da ein Stück weit in die Verpflichtung kommen würden.
Also eher ein Gegenprogramm zu Nicht-Einschulen.
Auf jeden Fall. Also für mich ist das Nicht-Einschulen steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich glaube, dass es im Gegenteil extrem wichtig ist, möglichst früh die Kinder dann mit anderen Kindern zu beschulen. Meistens ist es bei solchen Kindern ja auch so, dass das Vorbild im häuslichen Bereich fehlt und im Prinzip zu Hause dann Muttersprache gesprochen wird oftmals und von daher immens wichtig, dass zumindest am Vormittag die Gesprächspartner im Prinzip auf Deutsch mit den Kindern sprechen.
Und man liest ja auch, dass es nicht nur Kinder mit ausländischem Elternhaus sind, sondern zunehmend auch mit deutschem Elternhaus Sprachdefizite auftauchen. Das scheint nicht so ganz klar zu ziehen zu sein, diese Linie. Und für Flüchtlingskinder gibt es ja zusätzlich noch die Intensivklassen. Sind Sie denn damit zufrieden, sagen wir, mit dem Angebot, was Sie haben und den Ressourcen und können das so auffangen, was die Sprachprobleme angeht, dass das Lernniveau der Grundschule dabei nicht sinkt?
Also das muss ich jetzt leider verneinen. Also unsere Lehrkräfte, die dafür ausgebildet sind, die tun natürlich ihr Bestes und ihr Möglichstes. Aber innerhalb 2, maximal 2,5 Jahren ist es sehr schwer, den Sprachstand aufzuholen, den vielleicht ein Kind, was in Deutschland aufgewachsen ist und 6 bis 7 Jahre in einem Deutsch gesprochen hat, im Prinzip schon kann. Von daher ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und der führt meistens dazu, dass die Kinder, die aus der Intensivklasse in die Regelklasse wechseln, doch immer wieder größere Probleme haben, im Stoff mitzukommen, weil einfach nach wie vor, oder es wird vielleicht jetzt noch mal deutlicher, die deutsche Sprache absolut notwendig ist für eine erfolgreiche Grundschulzeit und dann letztlich auch für eine erfolgreiche Schulzeit.
Da fehlt es doch noch an der einen oder anderen Stelle an den Grundschulen, sagt Mario Michel, Schulleiter der Grundschule Kirchhain und Vorsitzender der Landesgruppe Hessen im Grundschulverband. Besten Dank. Der Kultusminister sieht das anders, davon hören wir gleich. Schulstart in Hessen. Was nicht in die Tüte kommt, der Tag in HR2 Kultur. Begleiten wir noch einmal Ritter Rost ins Klassenzimmer. Da ist jetzt auf einmal ein sonderbarer Roboterlehrer aufgetaucht.
Du sollst nicht in der Nase popeln, ohne es zu fragen. Du sollst nicht ständig was erzählen, ohne was zu sagen. Ja, du warst Frechen und sozial. Und du schreibst jetzt 10.000 Mal. Das Beste für die Kinderzeit ist täglich eine Strafarbeit. Das Beste für die Kinderzeit ist täglich eine Strafarbeit. Sitz immer gerade still und brav in deinem stillen Winkel und warte stets geduldig bis zur Pause und zu pinkeln. Ja, du warst frech und unsozial. Und du schreibst jetzt 10.000 Mal. Das Beste für die Kinderzeit ist täglich eine Strafarbeit. Das Beste für die Kinderzeit ist täglich eine Strafarbeit.
Ritter Rost trifft auf den Roboterlehrer. Vielleicht auch Zukunft in Deutschland. Das könnte doch ein Rezept sein gegen den Lehrermangel. HR2 der Tag. Bis hierhin haben wir die Situation an den hessischen Schulen von Schulleitern und Schulleiterinnen beleuchten lassen. Wirklich beruhigend klingt das nicht. Was nicht heißt, dass man natürlich auch Glück haben kann, die Schule gut läuft, die Lehrerin oder der Lehrer passt. Vom Glück allein aber sollte eine gute Bildungsarbeit nicht abhängen. Deswegen hat Andrea Löffler in Wiesbaden nach den Zahlen gefragt. Wie sieht es aus mit Ausstattung und Lehrerstellen an den Grundschulen in Hessen?
Immer wieder hört man in Hessen Klagen über Lehrermangel und Unterrichtsausfall, gerade an den Grundschulen. Nur an Zahlen festmachen lässt sich das nicht, denn das Kultusministerium erhebt, anders als andere Bundesländer, grundsätzlich keine Zahlen dazu. Begründung: Es gebe keinen Lehrermangel und damit auch keinen mangelbedingten Unterrichtsausfall, was die Opposition mehr als bezweifelt. Außerdem sei die Erfassung sehr aufwendig und wenig sinnvoll, sagt Kultusminister Alexander Lorz.
Was definiert man eigentlich als Ausfallstunden und vor allem, was sind auch Stunden, wo man sagt, da müssen wir damit arbeiten, dass das nicht passiert. Ich nenne das Beispiel etwa der Klassenfahrt, die natürlich rechnerisch zu Ausfallstunden führt, aber deswegen will ja niemand Klassenfahrten abschaffen.
Ein einziges Mal machte sein Ministerium eine Ausnahme von dieser Position und nannte Zahlen. Vor 2 Jahren. Damals wandte sich Lorz direkt an rund 1600 Lehrer im Ruhestand und bat sie um einen erneuten Einsatz im Schuldienst. Die Berechnungen hätten gezeigt, dass nicht alle von den knapp 2000 neuen Lehrerstellen, die das Land geschaffen habe, besetzt werden könnten. Etwa 200 bis 300 Lehrkräfte drohten in hessischen Grund- und Förderschulen laut Kultusministerium damals zu fehlen. Schuld an dem großen Lehrerbedarf seien, so hieß es damals, nicht nur der Ausbau der Ganztagsschulen und der inklusive Unterricht, sondern vor allem die Ankunft vieler Flüchtlinge, so Lorz vor 2 Jahren.
Das hat ja allein in Hessen zu über 25.000 neuen Schülerinnen und Schülern, Seiteneinsteigern geführt. Und das muss natürlich alles entsprechend mit Lehrkräften hinterlegt werden.
Mittlerweile habe sich die Situation an den hessischen Grundschulen aber insgesamt entspannt, betont das Kultusministerium heute. Unter anderem habe man viele Quer- und Seiteneinsteiger für den Unterricht gewinnen können. Zwar sei die Situation in Frankfurt noch immer angespannt, das liege aber auch daran, dass so viele Menschen nach Frankfurt zögen. Insgesamt sei die Lage an hessischen Grundschulen aber entspannt. Maike Wiedwald von der Lehrergewerkschaft GEW erlebt das anders.
Also es ist wirklich so, dass es viele Schulen gibt, die auch ihre Stellen überhaupt nicht mehr besetzen können. Es gibt berufliche Schulen, es gibt Grundschulen in bestimmten Regionen, in bestimmten Städten, da ist Frankfurt ein Beispiel. Es gibt Förderschulen in bestimmten Bereichen, die einfach keine Stellen mehr besetzen können, weil es nicht ausreichend Bewerber und Bewerberinnen für diese Stellen gibt.
Doch Kultusminister Lorz blieb auch auf seiner traditionellen Pressekonferenz zum Schulbeginn am vergangenen Donnerstag dabei. Es falle in Hessen kein Unterricht aufgrund von fehlenden Lehrkräften aus. Mit konkreten Zahlen belegen konnte Kultusminister Lorz diese Aussage aber nicht. Maike Wiedwald und ihre Kolleginnen und Kollegen von der GEW fordern schon lange vom Kultusministerium, konkrete Zahlen zu erheben, was die tatsächliche Besetzung der Lehrerstellen angeht, bisher aber erfolglos. Ins selbe Horn stößt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Christoph Degen. Zahlreiche parlamentarische Anfragen seiner Fraktion habe Lorz bisher nicht oder nur unzureichend beantwortet. Ob zum Lehrermangel, zur Zahl der ausgefallenen Unterrichtsstunden oder zum Krankenstand bei den Lehrerinnen und Lehrern. Das Ministerium habe keine belastbaren Fakten geliefert, so Degen. Seine Schlüsse daraus?
Ich fürchte, dass man möchte Transparenz vermeiden. Man möchte mehr mit einem Gefühl arbeiten, dass alles in Ordnung sei und hier einfach den Wettbewerb mit anderen Ländern, aber auch die Entwicklung über die Jahre hinweg in Hessen vermeiden. Und das ist falsch und auch nicht demokratisch.
Immerhin hat Kultusminister Lorz vergangenen Donnerstag auf seiner traditionellen Pressekonferenz zum Schulbeginn angekündigt, zum Wintersemester zusätzliche Studienplätze zur Ausbildung von Grund- und Förderschullehrern zu schaffen. An den Universitäten Frankfurt, Gießen und Kassel kämen noch einmal 135 Plätze für das Grundschullehramt dazu, so Lorz. Damit steige die Zahl der Studienplätze auf 1200. Ob neue Studienplätze allerdings ausreichen, die Lehrerversorgung an den hessischen Grundschulen sicherzustellen, das wird im Landtag lautstark bezweifelt.
So kann man es also auch machen. Das hessische Kultusministerium erhebt keine Zahlen zur Unterrichtsversorgung an Grundschulen und konstatiert, alles in bester Ordnung. Von den Schulleitern hören wir es anders, auch vorhin hier in der Sendung. Die Personalplanung wird schnell zu einer knappen Kiste. Unterrichtsqualität steht dann nicht mehr unbedingt im Vordergrund. Dr. Dirk Zorn, Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung, guten Tag.
Grüße Sie, Frau Fuhrmann.
Glaubt man wiederum dem Kultusministerium, dann gibt es keinen Lehrermangel. Klagen also die Schulleiter auf hohem Niveau?
Naja, es ist ja eben in dem Beitrag deutlich geworden, hier fehlt die Transparenz. Es gibt keine Zahlen, die der einen oder der anderen Seite hier recht geben. Politisch ist das durchaus nachvollziehbar. Da lässt sich niemand gerne in die Karten gucken. Planerisch wäre es aber von höchster Dringlichkeit, künftig Zahlen zu erheben. Etwa darüber, wie viele Stellen, die offen sind, unbesetzt bleiben und für die sich kein Lehrkräftenachwuchs findet. Es geht hier schließlich auch um die Chancen künftiger Lehramtsstudierender. Wenn jemand heute Abitur macht und sich fragt, lohnt es sich eigentlich für mich, auf Grundschullehramt zu studieren, ist es von entscheidender Bedeutung, ob man weiß, der Mangel wird dann, wenn ich in 7 Jahren fertig bin mit der Uni, immer noch bestehen oder die Situation hat sich bis dahin entspannt.
Sie haben ja den bundesweiten Blick. Wie errechnet man denn den Lehrermangel in anderen Bundesländern und wie schätzen Sie die Situation ein?
Die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ermittelt man die zu erwartende Lücke, also den Mangel, der nicht zu beheben ist mit Absolventen, indem man sich anschaut, wie viele Lehrkräfte erwartbar in den Ruhestand wechseln, wie die Schülerzahlen sich entwickeln. Dort ist die Prognose so, dass man sagt, bis zum Jahr 2032 werden alle Absolventen, die bis dahin das Lehramt auf Grundschule studiert haben, benötigt, um die bis dahin entstandene Lücke zu schließen. Das klingt erstmal prima, da könnte man seiner Tochter also guten Gewissens empfehlen, auf Lehramt zu studieren. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich längst nicht alle Stellen auch in NRW unbesetzt bleiben bis dahin, sondern oft mit Quer- und Seiteneinsteigern bestückt werden. Wenn die dann aber nicht nur befristet eingestellt sind, dann kann jemand, der im Jahr 2032 mit seinem Studium fertig ist, durchaus in die Röhre schauen.
Aber wenn man sich das so anschaut, Sie haben ja eben schon 2 Faktoren genannt, dann denkt man doch eigentlich, diese Faktoren sind berechenbar. Also es gibt den Ruhestand, es gibt steigende Schülerzahlen. Warum kann man da nicht früher schon draufschauen und sagen eben, wir raten den Söhnen oder Töchtern, studiert Lehramt, wir brauchen das, wir verändern die Zugangsvoraussetzungen, wir machen es möglich, dass wir auch ausreichend Lehrer dann haben, wenn wir sie brauchen?
Na, ein entscheidender Grund liegt in der Trägheit des Systems. Ein Studium, auch Grundschullehramt, dauert in der Regel heute eher 7 als 6 Jahre. Die Kinder, die jetzt, sagen wir mal, im Juni 2019 geboren wurden, kommen aber schon in 6 Jahren in die Schule. Das heißt, das geht schneller, als man da politisch reagieren kann. Und neue Studienplätze gibt es ja auch nicht auf Knopfdruck. Da muss man erstmal die Geburtenentwicklung ein paar Jahre sich angucken, ob daraus ein Trend wird. Dann müssen sich zum Beispiel in Hessen das Wissenschaftsressort mit dem Ressort von Herrn Lorz darüber verständigen, dann mit den Hochschulen sprechen, so wie jetzt geschehen, um neue Studienplätze einzurichten. Die 135 Studienplätze ab Oktober 2019 an den hessischen Hochschulen sind ein Tropfen auf den heißen Stein für das, was den hessischen Grundschulen bis 2025 bevorsteht. Und die Absolventen, die jetzt im Oktober ihr Studium aufnehmen, kommen dafür viel zu spät.
Aber dann fragt man sich doch trotzdem, woran liegt es, dass es eben nicht genug Studienplätze gibt? Wird das nicht genug nachgefragt? Also wollen nicht genug Leute Grundschullehrer, Grundschullehrerin werden? Ist der Job nicht gut genug bezahlt? Oder sind die Zugangsvoraussetzungen die falschen?
Also die Bezahlung als Grund für Lehrermangel kann man klar verneinen. An praktisch allen lehrerbildenden Hochschulen, die für das Lehramt an Grundschule ausbilden in Deutschland, bestehen relativ hohe Zulassungsbeschränkungen. Also es gibt einen NC. Das deutet darauf hin, es gibt viel zu wenig Studienplätze für die Zahl derjenigen, die sich für diese Laufbahn eigentlich interessieren. Das hat historisch damit zu tun, dass die Schülerzahlen sich viele Jahre nur nach unten entwickelt haben. Also man lange eben planerisch von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen ist und damit eher Studienplätze ab als aufgebaut hat. Und die Trendwende, die sich seit 2012 in der Geburtenentwicklung abgezeichnet hat, die hat man planerisch eindeutig verschlafen.
Heißt das jetzt, wir müssen ja irgendwie kurzfristiger handeln. Wenn man jetzt was an den Zugangsvoraussetzungen dreht, dann ändert das ja auch erst in 7 Jahren was. Müssen die, die jetzt Grundschullehramt studieren, schneller an die Schulen oder muss man über andere qualifizierte Quer- und Seiteneinsteiger nachdenken?
Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das es hier zu bedenken gilt. Wir haben dazu entsprechende Vorschläge unterbreitet, die im Kern auf 3 Punkte hinauslaufen. Zum einen sollte man angehende Ruheständler, also diejenigen, die jetzt 1-2 Jahre vor dem Wechsel in die Pension stehen, ansprechen und freiwillig dafür gewinnen, noch 1-3 Jahre, wenn sie sich rüstig fühlen und sich das zutrauen, dran zu hängen und mehr zu unterrichten. Viele Bundesländer haben hierzu die Hinzuverdienstgrenze erhöht, sodass es auch attraktiv ist, für diejenigen, die eigentlich schon eine Pension beziehen, trotzdem zumindest in Teilzeit zu unterrichten. Die zweite Maßnahme betrifft die Grundschullehrkräfte, die in Teilzeit unterrichten. Hessen hat hier eine überdurchschnittlich hohe Quote. Jede 2. Grundschullehrkraft unterrichtet in Teilzeit. Wenn man jetzt hier, wie das ja in Ansätzen auch geschieht, Ganztagsschulen konsequent aufbaut, Sozialpädagogen an die Schulen holt, Grundschullehrkräfte von erzieherischen Aufgaben ein Stück weit entlastet, dann können sie sich eher auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und vielleicht auch ein paar Stunden mehr unterrichten. Dazu gehört auch zum Beispiel eine Maßnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem man zum Beispiel für Grundschullehrkräfte, die Mütter sind oder Väter, auch Belegplätze bei einer Kita in der Kommune bereitstellt. Solche Maßnahmen gibt es durchaus vereinzelt. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir brauchen Personen, die nicht Grundschullehramt studiert haben, auch als Lückenfüller im besten Sinne. Das können die klassischen Quer- und Seiteneinsteiger sein. Man sollte hier aber auch an Gymnasiallehrkräfte denken. Von denen haben wir nämlich in den meisten Bundesländern derzeit zu viele. Und Bayern zum Beispiel hat vorgemacht, wie man die gut nachqualifizieren kann und in ausreichender Zahl dann auch begeistern kann, zumindest zeitlich befristet für ein paar Jahre Dienst an einer Grundschule zu versehen. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass manche dann sogar dort bleiben, weil sie so begeistert sind von der Arbeit mit den kleineren Schulkindern.
Der Lehrermangel an den Grundschulen ist manifest, aber es kann Abhilfe geschaffen werden, sagt Dr. Dirk Zorn, Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank. Schulstart in Hessen, was nicht in die Tüte kommt, HR2, der Tag. Ritter Rost ist neu in der Schule, jetzt begegnet der Blechgeselle der dunklen Macht auf den Schulfluren.
Bitte eine Schulmilch.
Ja, schon alt und angesäuert.
Bitte sehr ein Brötchen.
Ja, und nach 7 Jahren verscheuert. Die alten Brötchen sind für euch ganz hart und schrumpfig.
Und was ist mit den Frischen da?
Die sind allein für mich.
Rausschmeißer.
Ja, ja.
Der große Rausschmeißer.
Genau.
Er ist der Hausmeister.
Haha. Und ich pack euch und ich schmeiß euch alle raus.
Bitte eine Schnitte.
Hier, so hart wie Ziegelsteine.
Wo ist die Toilette?
Die find mal schön alleine.
Im Klassenzimmer tropft es.
Sag das irgendwem.
Im Flur, da ist ein Riesenloch.
Ist doch nicht mein Problem.
Er ist der Hausmeister.
Ja, ja.
Der große Rauschmeister.
Genau.
Er ist der Hausmeister.
Haha. Und ich pack euch und ich schmeiß euch alle raus.
Bitte einmal Kreide.
Die ist für mich zum Fressen.
Haben Sie unseren Fußball?
Das kannst du gleich vergessen. Toilette, Schulmilch, Fußball. Hört das niemals auf. Ich steck euch alle in den Sack und setz mich oben drauf.
Er ist der Hausmeister.
Ja, ja. Und ich schmeiß euch alle raus!
Ritterrost. Dieses Mal hatte der Hausmeister das Wort, der eigentliche Herr der Schule. Lehrermangel, mangelnde Sprachkenntnisse, sinkendes Niveau, all diese Klagen, die wir jetzt in der Sendung schon gehört haben, tun ihre Wirkung. Nicht unbedingt da, wo sie sollen, bei den politisch Verantwortlichen. Auch davon haben wir gehört, bei den Anstrengungen zur Verbesserung und auch bei der Transparenz der Situation an den hessischen Schulen ist noch Luft nach oben. Diese Meldungen verunsichern Eltern. Sie wenden sich zunehmend von den öffentlichen Schulen ab und melden ihre Kinder in Privatschulen an, wie Antonia Troschke berichtet.
Seit 2008, 2009 ist der Anteil an hessischen Privatschülern um 15% gestiegen. Insgesamt 7% der Schülerschaft geht auf eine Privatschule. An Gymnasien liegt der Anteil sogar bei 12%. Für Familie Schell aus dem Rhein-Main-Gebiet, deren Name hier geändert wurde, steht so gut wie fest, dass ihre Tochter Emma nach der Grundschule auf eine weiterführende Privatschule geht. Die Eltern versprechen sich von der Privatschule die bestmögliche Ausbildung für ihr Kind. An der staatlichen Schule kritisieren sie,
dass wir halt denken, dass zum einen die Ausstattung und Infrastruktur der staatlichen Schulen nicht mehr in jedem Bundesland, sagen wir, State of the Art ist. Und dass bei den Lehrern halt auch irgendwo Unterricht nach Schema F durchgezogen wird und nicht ganz so auf den Schüler individuell eingegangen wird.
Die allgemeine Unzufriedenheit am deutschen Schulsystem seit PISA sei einer der Hauptgründe, wieso sich Eltern für eine Privatschule entscheiden, sagt Dietmut Kucharz, Professorin für Grundschulpädagogik an der Goethe-Universität Frankfurt. Zweitens, dass manche Eltern ihre Kinder vor zu starkem Leistungsdruck schützen möchten und lieber eine reformpädagogische Schule wählen. Und drittens, dass einige Eltern ihre Kinder nicht mit zugewanderten Kindern oder mit Kindern aus sozialökonomisch schwierigen Verhältnissen in eine Klasse schicken möchten. Gerade dieser Punkt ist eine Entwicklung, die Dietmut Kucharz Sorgen bereite. Hinter jeder Entscheidung mag wohl der Wunsch stehen, das Beste für sein Kind zu wollen. Aber sind Privatschulen wirklich besser als staatliche? Nein, nicht zwangsläufig, sagt Dietmut Kucharz.
Da gibt es einfach so viele verschiedene Typen von Privatschulen. Und Privatschulen sind auch von dem, was sie anbieten können, aufgrund ihrer Ausstattung, die sie haben, nicht zwangsläufig besser. Also weder haben sie kleinere Klassen, noch haben sie besser ausgebildete Lehrkräfte, noch haben die Lehrkräfte mehr Zeit, sich mit einzelnen Kindern zu beschäftigen. Noch sind die Pädagogiken, die da umgesetzt werden, deutlich besser. Also ich glaube, es ist eher der Wunsch der Eltern, dass es da besser wäre.
Der Trend geht zur Privatschule. Bestimmte Eltern wenden sich von den öffentlichen Schulen ab. Die Diskussion um eine Vorschulpflicht für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen ist entbrannt. Das ist gleichzeitig, findet das statt. So groß ist die Bandbreite, so unterschiedlich die Kompetenzen und sozialen Hintergründe der Kinder auf der Grundschule. Die ja vor 100 Jahren genau mit dem Anspruch gestartet ist, wir haben davon gehört, die Vielfalt zusammenzubringen. Sozial, konfessionell, Niveau, das alles sollte keine Rolle spielen. Jetzt sind Grundschüler ja noch weit entfernt vom Bildungsabschluss, könnte man meinen. Professor Heike Solger, Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Solger, es sind die ersten Schuljahre. Wie entscheidend sind die denn für die weitere Schullaufbahn?
Also die Forschung zeigt immer wieder, dass das in der Tat prägende Jahre sind, weil sie eben dann auch die Übergänge in das gegliederte Schulsystem in der Sekundarstufe mitbestimmen. Und die bestimmen dann auch, wie der weitere Weg ist, markant mit, ob man eine Ausbildung macht, ob man studiert und damit auch letztlich über die Platzierung auf dem Arbeitsmarkt.
Und über Einkommen und soziale Stellung im weiteren Leben dann auch.
Genau.
Jetzt sind Kinder aus höheren Schichten immer noch ein Vielfaches so oft fürs Gymnasium empfohlen als Kinder aus sozial schwächeren Familien, auch bei den gleichen Leistungen. Woher kommt das?
Da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, aber einer der wichtigsten, der von den Lehrern gut gemeint ist, aber natürlich dann schon die Frage ist, man bestimmt damit eben auch die Zukunft der Kinder ist, die, gerade wenn die Kompetenzen, sage ich mal, so im Bereich sind, wo die Frage sich stellt, Realschule oder Gymnasium, also wo das eher der Grenzbereich ist, dass Kinder aus Akademikerfamilien dann eben sehr viel häufiger doch eine Gymnasialempfehlung kriegen, während Kinder aus sozial schwächeren Familien eben eher eine Realschulempfehlung kriegen, mit der Idee der Lehrer, dass bei den Ersteren die Eltern ja das Kind unterstützen können, damit es im Gymnasium nicht untergeht, während bei dem zweiten Kind diese Unterstützungsleistungen eben fehlen oder geringer ausfallen, sodass das Kind eher versagen würde auf dem Gymnasium.
Also da ist eigentlich was gelungen in den 4 Jahren, beide zu derselben Leistung zu bringen. Und das wird dann aber wieder an dieser Stelle abgeschnitten. Warum scheitert dann doch dieses Schulsystem an der Nivellierung dieses Zusammenhangs von Herkunft und Bildungsabschluss? Der Grundschulanspruch als Schule für alle ist ja schließlich noch da.
Ja, also das hat eben dann zum Teil eben schon was mit unserem gegliederten Schulsystem zu tun, denn was wir eben sehen, ist, dass auch Eltern aus den unteren Schichten sehr viel stärker diesen Lehrerempfehlungen dann folgen, während Eltern aus höheren Schichten, wenn ihre Kinder eben keine Gymnasialempfehlung kriegen, eben doch versuchen, ihr Kind noch aufs Gymnasium zu bringen. Also sodass nicht die Leistung alleine eine Rolle spielen, die schon allein stark auch durch die Herkunft beeinflusst sind, weil wir eben großteils eine Halbtagsschule haben und viel von Bildung eben auch in Familien stattfindet und damit Kinder unterschiedliche Lernfelder haben. Aber der zweite, genauso wichtige Bereich ist, dass wir in unserem Bildungssystem jede Menge Bildungsentscheidungen abverlangen, wie zum Beispiel eben die Frage, auf welchen Sekundarschultyp und auf welche Sekundarschule mein Kind geht. Und da kommt die Herkunft eben auch nochmal rein, sodass wir also 2 Prozesse haben, die diesen starken Zusammenhang von Herkunft und Leistung oder Schulbiografie haben. Und im Prinzip an beiden Punkten kann man ansetzen. Also man kann überlegen, wie man praktisch familiäre Lernumwelten, wie man da kompensatorisch wirken kann in der Grundschule. Das wird auch zum Teil gemacht. Also die Grundschule ist schon der Schultyp, der am meisten auch Ganztagsangebote hat. Aber da kann man sicherlich nachlegen. Und das Zweite ist, dass wir eben wie in kaum einem anderen Land sehr, sehr früh Bildungsentscheidungen für unsere Kinder abverlangen.
Das heißt, die Grundschule sollte länger dauern?
Das heißt, die Grundschule, also in vielen Ländern ist das auch so, geht im Prinzip das gemeinsame Lernen bis zur 8. Klasse. Und dann entscheiden auch sehr viel stärker Kinder mit oder Jugendliche dann in dem Alter, was sie werden wollen und welchen Bildungsweg sie damit einschlagen wollen.
Jetzt gibt es natürlich viele Eltern, wir haben ja eben von denen gehört, die sich dann für eine Privatschule entscheiden, die dann sagen, ja, in so einem System bleibt aber mein leistungsstarkes Kind auf der Strecke, es wird nicht genug gefordert.
Da ist ganz interessant und die Forschung zeigt, dass praktisch die Leistung, also die Kompetenzen, die die Kinder auf Privatschulen erwerben, dass das nicht höher ist, besser ist, als auf den Regelschulen, also auf den staatlichen Schulen. Was wir durchaus sehen, ist, dass man auf einer Privatschule bessere Noten kriegen kann für die gleichen Leistungen. Und natürlich darf man, also wir reden hier über Kompetenzen in Mathe, Lesen und Schreiben, also natürlich kann man auch sagen, wir sollten auch stärker wieder schauen, was eigentlich soziale Kompetenzen sind. Und da macht mir natürlich schon Sorge, dass wir ein zunehmend immer mehr segregiertes System haben. Wir haben zwar jetzt in einigen Bundesländern, dass wir Sekundarschulen einführen, also wo wir praktisch nur noch das Gymnasium und die Sekundarschule unterscheiden. Wir haben aber gleichzeitig einen Trend zu stärkerer Segregation nach Wohngebieten. Gerade die Grundschulen sind ja eher wohnortnahe Schulen, sodass wir also da eine stärkere soziale Segregation reinkriegen, was natürlich dann auch damit zu tun hat, wie sich soziale Schichten eigentlich durchmischen und voneinander auch lernen können, was Lebensrealität ist.
Aber ist denn das wirklich zu schaffen, dass man über die Schule allein die Bildungsungleichheiten beseitigt?
Nein, das natürlich nicht. Wer das behaupten würde, glaube ich, der wäre unehrlich, weil wir können ja nicht die Kinder den Eltern wegnehmen und vom ersten Tag an und sagen, die Eltern dürfen keinen Einfluss haben. Wir dürfen auch nicht, wie eben zum Beispiel mein Beispiel mit der Segregation, also Wohnungspolitik spielt auch eine Rolle, ob wir durchmischte Wohngebiete und damit durchmischte Schulen haben, sodass Kinder aus unteren Schichten möglicherweise auch Freunde aus höheren Schichten haben, wenn die Eltern es denn zulassen. Es sind oft gar nicht die Kinder, die sich segregieren, sondern eher die Eltern, die die Kinder segregieren. Also da könnten Kinder aus sozial benachteiligten Familien durchaus profitieren, wenn sie Freunde aus höheren Schichten haben und eben darüber dann auch neue Lernumwelten haben. Aber natürlich kann man mit der Schule auch versuchen, stärker zu kompensieren. Und zum Beispiel die Ganztagsschule ist eine der Möglichkeiten. Wobei man hier eben interessanterweise sieht, dass wir sehr viel häufiger die offene Ganztagsschule haben und nicht die geschlossene, also die verbindliche, sodass dann auch wieder durchkreuzt wird, dass man eben den Unterricht über den ganzen Tag zieht, neue Formen von Unterrichtsgestaltung auch einbezieht etc.
Längeres gemeinsames Lernen, sowohl am Tag als auch in Jahren, kann helfen, sagt Heike Solger, Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dankeschön. Und das war der Tag für heute, am Tag des Schulstarts der hessischen Erstklässler. Ein Tag über das, was noch in die Tüte müsste. Mehr Personal, mehr Sprachförderung, mehr Geld brauchen die Grundschulen. Wir sollten den Kindern einen guten Start für eine gute Bildung ermöglichen, denn sie sind die, die wir haben. Und Bildung ist eine Investition in die Zukunft. So abgedroschen dieser Satz klingt, so wahr ist er. In die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, des sozialen Friedens, der Leistungsfähigkeit unseres Landes letztendlich. Und damit geht uns die Bildung der Erstklässler von heute, morgen alle an. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.